Herzlich willkommen, Berlin mal wieder. Ich bin in Kreuzberg, Spreewaldplatz.
Wiener Straße,
genau. Und sitze hier mit Buddy Giovinazzo, Filmemacher, Autor. Witzig, vorhin habe ich gelesen, noch in der Wikipedia, da steht Regisseur und Filmemacher. Was ist jetzt der Unterschied? Okay, du hast selbst nicht geschrieben, aber warum heißt es Filmemacher und Regisseur?
Filmemacher heißt, man macht mehr als nur die Regie zu führen. Das heißt vielleicht Drehbuch und Schnitt und man hat mehr Controller oder man hat mehr einen Fingerabdruck über die ganze Film statt Regisseur. Regisseur könnte sein, ein Produzent hat ein Drehbuch. Und er macht eine Besetzung und dann am Ende er sagt, okay, wirst du diesen Film inszenieren. Und das ist Regisseur. Und das könnte auch sein, als Regisseur habe ich nicht wirklich was zu tun mit dem Schnitt, mit dem Sounddesign, mit der Abmischung. Ich mache nur die Drehzeit, die Inszenierung am Set mit den Schauspielern und dann ist mein Job zum Ende. Filmemacher heißt, von Anfang an bis ich dran.
Und was ist dir lieber?
Filmemacher. Oh, das kommt auch von das Projekt, die Drehbücher, die Schauspieler, alles. Die ganze Situation ist anders. Bei deutscher Fernseher ist es mir lieber, ein Regisseur zu sein.
Zum Beispiel dein letzter Film, Life is Hot in Cracktown, ja, da hast du alles gemacht, ne? Und auch in Amerika gedreht. Und ja, wie war das? Also altes Buch von dir, hast du selbst geschrieben und wie alt ist es? 10 Jahre länger, oder?
Der Buch ist im 93 herausgegeben. Und ich habe das adaptiert kurz danach und dann ich habe versucht, fast 10-12 Jahre diese Film zu finanzieren. Es war nicht so einfach, das Geld aufzutreiben.
Naja, klar, das ist das sind ja eigentlich Kurzgeschichten, ne? Eine Reihe von und jetzt dann hast du es adaptiert und bist Klinkenputzen gegangen, klassisch.
Ja, es ist, der Film ist anders wie dem Buch. Der Buch ist eine Geschichte nach die andere. Eine Geschichte fängt an und dann kommt zum Ende und dann die nächste fängt an. Und in dem Film alles passiert gleichzeitig. So der Schnitt geht von einer Geschichte für ein paar Minuten bis zu die nächste. Es gibt einen Anschluss zwischen die verschiedenen Geschichten und das liegt bei dem Mord, bei dem Set, bei den Figuren. Eine Figur von einem Film taucht auf in die nächste Geschichte und sowas. So der Film ist immer geschnitten von einer Geschichte bis die nächste, wieder zu die erste bis die dritte und es ist anders. Von Struktur her ist es komplett anders.
Ja, wie teuer war der jetzt im Endeffekt? Von wegen Geld besorgen, was muss man für den so ausgeben? Also ihr habt den in L.A. gedreht, der Cast ist ja auch recht teilweise, also mir waren die meisten doch sehr bekannt. Ein schöner Cast, sehr schöner Film übrigens, fand ich super. Und gedreht letztes Jahr oder vor?
Vor 3 Jahren gedreht. Das Geld, die Budget war $1 Million. Das ist nicht in Los Angeles. Los Angeles ist ein sehr teurer Stadt, einen Film zu drehen. So, die Budget war super klein. Und wir haben in Los Angeles gedreht, weil die Besetzung in Los Angeles wohnte. Das heißt, wir hatten kein Geld, Flugkarten zu kaufen und Hotel zu besorgen für die Schauspieler in einem anderen Ort. So, wir mussten in Los Angeles drehen. Wir haben in Downtown Los Angeles gedreht. Und es passt gut. Downtown Los Angeles ist super heruntergekommen und gefährlich und arm. Es war wunderbar.
Also passend zur Geschichte, weil eben wie der Titel ja sagt, irgendwie Life is Hot in Cracktown. Es geht viel um Drogen und Drogenabhängigkeit und so ein bisschen White Trash Amerika. Da sind wir eigentlich schon direkt irgendwie ganz aktuell. Amerika ist pleite. Das zeigt irgendwie, der Film auch ganz gut, also eben das arme Amerika mit Gewalt und Drogen und verrotteter Familie oder eben aufgelösten Familienstrukturen, wie also du lebst in Berlin, aber kommen wir gleich noch drauf. Wie siehst du das denn jetzt, das Amerika? Ist es so pleite, wie es gerade in der Presse gerade gesagt wird? Oder also einfach mal so der Blick von der Straße wäre mal interessant.
Ja, ich würde ja sagen. Es ist ganz schwierig. Die Arbeitslosigkeit in Amerika ist nicht zu graben. Und alle haben Angst. Das heißt, die Kooperationen, die Firmen, die können Hardball spielen mit den Arbeitern. Die bezahlen, man verdient viel weniger Geld. Man arbeitet mehr. Und man hat keine Wahl. Die sagen, take it or leave it. Hier ist der Job. Wir bezahlen so viel, das ist 10% weniger als letztes Jahr. Aber schade. Du musst das entweder annehmen oder es gibt hunderte andere, die gerne dieses Job haben werden.
Also auch die ganze Gewerkschaftsszene, also die Gewerkschaften, die haben auch gar nichts mehr zu melden, oder? Weil das ist ja eigentlich ganz berühmt, Amerika, die Gewerkschaftsgeschichte.
Ja, das ist fast unmöglich. Es gibt zu viele Arbeiter, nicht genug Arbeitsplätze. So, das ist problematisch. Zum Beispiel meine Erfahrung ist, die bezahlen weniger und weniger Geld. Und du hast keine Wahl, du kannst das nicht, es gibt keinen Verhandlungsraum. Die wollen es nicht verhandeln. Die sagen einfach so, wenn du das nicht nimmst, gibt es andere. Und so, man nimmt den Job an, natürlich, man braucht Arbeit, und ich auch, aber ich habe immer ein schlechtes Gefühl. Ich denke, das ist eine Art Ausbeutung. Aber was kann man machen? Es ist besser zu arbeiten, als nicht zu arbeiten.
Ja, klar, ich meine, es gibt ja in dem Sinne auch kein Sozialsystem, wie man es jetzt von hier kennt. Also aufgefangen wird da niemand, und das sieht man ja dann auch gut bei dir im Film. Also siehst du das auch ganz speziell bei euch in der Arbeit, so im Filmbusiness? Also ist das auch so hart umkämpft, anders als früher?
Ja, wie gesagt, es gibt weniger Arbeitsplätze. Weniger Geld zu verdienen, es ist super schwierig. Es ist wie eine geschlossene Club. Du musst ein Club-Mitglied sein, diese Jobs, diese Stellen zu kriegen. Ja, es ist super schwierig. Und deswegen, ich mag es hier so sehr, in Berlin zu wohnen. Wir haben ein Sicherheitsnetz für alle. Und das bringt was.
Ja, also das haben wir gleich hier Berlin, Amerika. Seit Mitte der 90er bist du, glaube ich, in Berlin. 98. Ah, wow. 15. Mai 98. Wow, das ist eine lange Zeit, ja. Und auch schon Familie und Glück hier gefunden in Berlin.
Ich habe eine Frau hier und viele Freunde, und ich habe hier ein gutes Leben aufgebaut.
Und gerade hast du erzählt, momentan überlegst du oder suchst du eher die Arbeit in Amerika wieder. Dazu muss man mal sagen, dass du hier in Deutschland auch schon einige Tatorte oder auch Polizeiruf 110 und da als Regisseur schon gearbeitet hast. Kannst du es mal so gegenüberstellen, die Arbeit am Set oder für Film und Fernsehen hier und in Amerika?
Was meinst du? Das habe ich nicht mit.
Wo sind da die Unterschiede? Arbeitest du lieber hier oder lieber drüben?
Wow, das ist eine harte Frage. Die Arbeit hier, zum Beispiel, Filme machen ist relativ das gleiche überall. Es ist ein technischer Prozess. Hier ist alles ein bisschen einfacher, besonders mit den Schauspielern. Die Schauspieler hier sind nicht so aufgebrasen wie in Amerika. In Amerika, die sind harte Stars. Und die haben alle den Markt. Und die wissen das. Und die benutzen diesen Markt wie ein Hammer. Ab und zu. Hier ist es anders. Hier ist es mehr, wir sind alle Genossen, wir arbeiten zusammen. Wenn es schief geht, gibt es eine Lösung. Aber keiner hat zu viel Macht hier, wie in Amerika. Die Schauspieler, die Hauptdarsteller, die Star von einem Tatort, könnte nie sagen, ich mag die zweite Aufnahmeleiter nicht, sie muss weg. In Amerika könnte das passieren.
Ist dir das schon mal passiert?
Das passiert oft.
Wow, und dann wird die ausgetauscht, also derjenige.
Was sie machen, nein. Was sie machen, ist, die sagen zu die zweite Aufnahmeleiter, okay, du gehst nicht in die Nähe von diesem Schauspieler. So, die Aufnahmeleiter werden die Schauspieler vermeiden, so, you know, solange es geht. Aber die haben so viel Macht. Das ist anders hier. So, ich mag das hier lieber. Aber in Amerika, es gibt keine Grenze, was man erreichen kann. Erfolg in Amerika ist anders wie Erfolg hier. Weißt du, es gibt keine finanzielle Grenze in Amerika. Man könnte 10 Dollar verdienen oder 10 Millionen Dollar verdienen. Weißt du, du hast diese Möglichkeit, diese, man sagt, Possibility, alles zu verdienen. Und Erfolg, zum Beispiel aus Indie-Filmemarke, der Traum ist Quentin Tarantino. Er mag seine eigenen Filme, keiner sagt ihm, was er machen soll oder wie er was machen soll. Und ist er Multimillionär, er hat weltweit Erfolg. Das könnte hier nie passieren.
Für jemanden wie ihn, meinst du jetzt?
Für alle. Diese Filmindustrie hier in Deutschland könnte das nicht unterstützen. Weißt du, wir haben eine kleine Industrie hier, vielleicht wie viele deutsche Sprachige gibt es? 400 Millionen oder so? Oder in Deutschland? Ich weiß es nicht.
Auch nicht.
Aber ich weiß, in Amerika, der Spielplatz ist so viel größer. So die Erfolgsmöglichkeit ist größer.
Und liegt das vielleicht auch an den unterschiedlichen Finanzierungskonzepten? Weil hier wird ja viel aus staatlichen Töpfen mitfinanziert. Also insbesondere jetzt so Tatort und so Geschichten, das ist ja klar. Und Amerika ist ja eigentlich komplett privat finanziert.
Absolut, alles ist für Profit gemacht. Entschuldigung.
Ja, kein Problem. Es gibt noch einen Kaffee. Ich nehme auch einen Cappuccino noch, bitte. Genau, also...
Ja, so deine Frage ist, es ist komplett anders. Wenn was für Profit gemacht wird, man geht ein bisschen mehr Risiko ein. Hier, wir machen keine gefährliche Filme oder auf die Grenze Filme. Es ist ganz selten, wenn das hier passiert ist. Weißt du warum? Die System hier ist anders. Und mit Steuergeld und Filmförderungsgeld, das kommt von den Steuerbezahlern. So, wir können nicht was zu viel in eine Richtung oder die andere machen. Wir müssen relativ für die Mitte was machen.
Also schlägt sich klar auf den Inhalt nieder. Also wie stark oder wie groß sind da so die Fesseln? Wie sehr bist du hier gebunden und wie viel freier ist es jetzt in Amerika?
Well, zum Beispiel in Amerika, wir haben Fernsehserien wie Breaking Bad. Breaking Bad, Hauptfigur, er macht Crystal Meth in einer Küche. Er ist ein Chemielehrer in einem Highschool, in einem Gymnasium. Diese Art von Geschichten könnte hier nie passieren. Die sind zu kontrovers, die sind zu umstritten. Und ich denke, es gibt eine Menge Steuerbezahler, sie werden sich beschweren über diese Geschichten und sagen, was ist hier los? Ich bezahle meine Steuer für die Fernsehfilme und dann ich muss eine Drogendealer anschauen. Das will ich nicht. Das will, weißt du, was ich meine? Es ist zu hart.
Ja, vielleicht ändert sich da in der Richtung was. Also ich meine, jetzt hat man gerade hier in Berlin mal irgendwie diese Schießerei vor ein paar Tagen im Wedding und das kommt ja in der Gesellschaft auch viel breiter an. Vielleicht schlägt sich das dann auch ein bisschen in Tatort oder eben in deutschen Serien nieder. Ich meine, wie sehen da die Chancen aus, deiner Meinung nach?
Ja, könnte es sein. Sie beim Tatort, besonders Tatort, die ältere Raum für Tatort ist von 12 Jahren, ein 12-Jähriger bis zum 65-Jähriger. Das ist der Zuschauer, das ist die Zielgruppe von Tatort. Und das ist ganz schwierig. Und die andere Sache ist, diese verschiedenen Serien in Amerika, sie haben nicht 8 Millionen Leute jeden Sonntag anzuschauen. Zum Beispiel Breaking Bad hat 2-3 Millionen Leute, es ist anders, es ist nicht so groß. So, sie könnte ein bisschen mehr auf die Grenze sein. Wo hier, wir können nicht. Es ist schwierig.
Ja, es ist eigentlich komisch, weil In Amerika hat man zum Beispiel was hier FSK ist, also die Freigaben für Filme ab 18, ab 16 und so. Das ist ja in Amerika, wie man weiß, häufig, insbesondere was irgendwie nackte Körper oder so mal einen Busen zu sehen, das ist da ja sehr streng, was hier im Grunde ein bisschen lockerer angegangen wird, gesehen, eingeschätzt. Und deswegen ist es, finde ich, so ein bisschen seltsam, dass es gerade dann eben in Amerika so Sendungen gibt. Also ob es auch The Wire ist oder sowas wie True Blood. Das ist ja schon richtig Splatter mitunter.
Well, True Blood, Breaking Bad, The Wire, das ist Kabelfernsehen. So es gibt keine Grenzen wirklich. Das heißt, Kabelfernsehen in Amerika, die Konkurrenz ist die Freisender. ABC, NBC, CBS, HBO ist Kabel. So als Konkurrenten, sie müssen was anderes anbieten. Die müssen die Nacktheit anbieten, die Blut, die Gewalt. Die müssen was anbieten, das die normale Freisender nicht machen kann.
Klar.
Das ist der Unterschied. Aber True Blood zum Beispiel, es gibt so viel Sex in True Blood. Ich war überrascht, als ich erstmal das gesehen habe. Ich habe gedacht, wow. Das ist toll, aber dann habe ich bemerkt, HBO muss das machen. Die könnten nicht mit NBC, CBS, Fox, weißt du, die können nicht das gleiche, was soll ich das sagen? Compete, wie sagt man?
Competition, ja klar.
Yeah, wie sagt man Wettbewerb auf, genau. Als Verb? Auf Englisch geht es, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch geht.
Stichwort Gewalt. Also gerade in deinen Büchern oder so, ob es jetzt Potsdamer Platz war oder so. Ich kann mich noch erinnern, als wir zusammen in München im Literaturhaus da aus Potsdamer Platz hat dann Edgar Selge vorgelesen, ne? Und dann sind dann die Leute rausgegangen, weil das irgend so eine brutale Szene war. Also insofern, das ist hier tatsächlich schwierig, weiß ich selber. Ich durfte moderieren damals. Was ist es, was für einen Stellenwert nimmt es Gewalt für dich jetzt bei Filmen und Büchern ein, vor allem die du selber machst?
Ich glaube, dass, weil ich Amerikaner bin, habe ich einen anderen Zugang zu Gewalt. Ich bin auch New Yorker, so in meinem Leben, in meiner Kindheit habe ich viel Gewalt gesehen. Straßenfights, Mafia, Opfer, sowas. Und, ich denke, für mich als Amerikaner, das ist ein Teil des Lebens. Was komisch ist, ist, in Amerika, Gewalt ist zugelassen, das ist akzeptiert, nicht der Sex. Und hier in Deutschland, der Sex ist akzeptiert, aber nicht der Gewalt. Das ist ganz interessant. Lieber die Sex zu akzeptieren als die Gewalt, ehrlich gesagt. Aber Amerika ist ein gewaltiges Land. Yeah. Immer so. Cowboys.
Ja, da hat irgendwie, ich glaube, Snoop Dogg oder so mal gesagt, America is sex, drugs and murder. Das war seine Definition. Fand ich irgendwie ganz lustig. Aber hat sehr wahrscheinlich mit der Geschichte der jeweiligen Länder zu tun. Also gerade hier Deutschland ist natürlich mit...
Was zu tun mit dem Second Amendment. Unser Second Amendment in der Constitution ist, man könnte Waffen haben. Man hat die Rechte, Waffen zu besitzen. So, diese Kultur, diese Waffenkultur ist überall in Amerika. Aber das heißt nicht, dass jeder Staat erlaubt, Waffen zu haben. Aber Kalifornien zum Beispiel, es gibt echte Waffenladen auf die Straße. Man braucht einen Führerschein, kann man eine Waffen kaufen. Pistole.
Es reicht ein Führerschein?
Ja. Ja. Ich habe einen kalifornischen Führerschein, ich könnte eine Pistole in Los Angeles kaufen. Das ist ganz komisch.
Wie dann halt quasi nicht im Supermarkt, aber es ist...
Eine richtige Waffenladen oder Walmart. Gibt es Walmart, man kann Waffen im Walmart kaufen. So das ist eine andere Kultur.
Klar, jetzt hast du gemeint, ja, du bist damit quasi aufgewachsen, hast es gesehen und so. Also wie kann ich mir das vorstellen? Du gehst, warst ein Junge, gehst zur Schule und oder kommst von der Schule und dann gibt es eine Schießerei auf der Straße. Also muss dazu sagen, bist in New York aufgewachsen, Staten Island. War das wirklich so täglich oder wöchentlich zu sehen?
Nicht täglich, nicht wöchentlich, aber vielleicht ein paar Mal pro Jahr sieht man was. In Los Angeles gibt es viel mehr Schießereien als in New York. In New York, ich habe nie eine Schießerei gesehen. Es ist nur in Los Angeles, wo jeder hat Waffen.
Ah, danke schön. Danke. Ja, und wie fühlt sich das dann an, also wenn du in, sagen wir, Los Angeles, ist ja eine Autostadt, dich ins Auto setzt, dann macht man dann alle, verriegelt alle Türen und setzt sich schon mit dem Gefühl rein, oh, jetzt fahre ich durch ein Gebiet, da könnte was passieren, und stellt sich da irgendwie drauf ein, ist besonders aware oder guckt an jeder Ecke?
Ja, yeah, man ist aware. Es ist nicht so gefährlich. Ein Beispiel ist, meine Frau als Deutsche ist erstmal in Los Angeles im Auto gefahren. Und irgendwie hat sie abgeschnitten in der Straße und sie ist sofort mit dem Mittelfinger, you know, fuck you, asshole. Und ich bin ausgeflippt. Also, spinnst du? Bist du wahnsinnig? Dieser Typ könnte eine Waffe in der Handschuhfach haben oder unter seinen Sitzplatz oder sowas. Sie glaubt mir gar nicht. Da, du bist paranoid. Und ich bin paranoid, muss ich sagen. Und natürlich, sie hat recht. Aber trotzdem, denn ein Tag später, sie erzählt mit Freunden, was sie gemacht hat, hinter der Steuer. Und sie auch, haben gesagt, spinnst du? Bist du verrückt? Dein Mann wäre erschossen worden. Und man muss davon ausgehen, dass die anderen Typen im Auto könnte eine Waffe haben. So, zum Beispiel hier, ich habe einen Autounfall gesehen mit zwei Autos und die Leute, die kommen aus dem Auto und die schreien einander an. Und ich gucke das an und denke, mein Gott, in Amerika, das ist eine Schießerei.
Wow.
Du schrei, in dieser Situation, du musst immer aufmerksam sein, die andere Typ könnte bewaffnet sein. Aber das heißt nicht, ich fahre durch die Straße mit Angst, you know, vor Angst. Habe ich nicht, aber ich bin immer aufmerksam, wenn was schief geht, wie sind die Möglichkeiten, was könnte passieren? Und die Waffen muss immer da sein in meinen Gedanken.
Ja, klar. Also,
man wird ausgeflippt. Es gibt ein Wort für sowas, Road Rage.
Okay.
Straßenwut oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es keine Übersetzung. Road Rage ist, wenn irgendjemand auf die Straße hinter der Steuer ausgeflippt ist. Und vielleicht er könnte ein ganz normaler Typ sein, aber mit einer Waffe in der Handschuhfach. Und in diesem Moment, wenn er ausgeflippt ist, er schießt. Er drückt ab. Einfach so. Es passiert immer.
Naja, klar. Also dann doch, also was ja sowieso klar ist, es liegt in erster Linie daran, dass die Leute einfach Waffen mit sich tragen können, die einfach drankommen, damit aufwachsen sozusagen. Und dann eben in Deutschland ist es ja irgendwie nach jedem Amoklauf oder jetzt bei dieser Massenmordgeschichte in Norwegen oder so, kommen sofort die Diskussionen wieder auf. Ah, und wir haben Internet-Shooter-Games oder brutale Filme und so. Ich meine, wie stehst du dazu? Da könnte man gleich deine Filme verbieten. Es gibt so Politiker in Deutschland, die würden das gerne. Was sagst du dazu?
Ich bin dagegen. Ich finde diese Filme und diese Videogames, ich finde, das ist eine Auslösung. Das ist ein Katharsis. Das heißt, es kommt raus, mein System, wenn ich sowas mache und wenn ich sowas anschaue. Das ist in meinen Fantasien. Ich kann alle die Gewalt oder alle die dunkle Seite ausarbeiten. Ich finde, das ist positiv, nicht negativ. Ja, natürlich gibt es verrückte Leute, Leute, die nicht so stabil sind, Leute, die psychotisch sind. Und was können wir machen? Wir können nicht jede von diesen Leuten schützen. Wir können nicht alles verbieten. Filme und sowas. Taxi Driver kommt zu Gedanken. Taxi Driver, einer meiner Lieblingsfilme, ein Meisterwerk, ein Kunstwerk. Trotzdem, wegen Taxi Driver ist Ronald Reagan erschossen worden. Sollte dieser Film verboten sein? Das glaube ich nicht.
Ja, klar.
Well, dieser Typ, John Hinckley Jr., er war verliebt in Jodie Foster. Und er hat irgendwie in seiner kranken Gedanken eine Verbindung gemacht mit diesem Film. In dem Film, der Hauptfigur wollte eine Politiker schießen, aus ein Liebestat für seine Freundin. Und John Hinckley Jr. hat gedacht, er wird Ronald Reagan schießen für Jodie Foster.
Wow.
Er ist immer noch in einer psychiatrischen Anstalt. Anstalt.
Ja. Ja, das ist doch sicher komisch, wenn man dann eben den Regisseur oder eben ein Entwickler von so einem Spiel ist. Und jetzt nochmal, um auf diesen Typen da in Norwegen zu kommen, der hat dann irgendwie auch geschrieben, ja, Modern Warfare Teil 2 sei so ein tolles Spiel gewesen und so. Ist dann irgendwie so Mist, jetzt habe ich das entwickelt oder sagen wir mal, ich habe einen Film gedreht, der dann jemanden dazu, also der sagt, das hätte ihn das irgendwie dazu bewegt, so zu handeln. Das ist doch eine Wahnsinnsverantwortung. Also hast du in irgendeiner Form Angst, dass das dann mal passiert?
Ja, nein. Ich denke, weißt du, ich habe keine Angst, wenn ich die Wahrheit sage und wenn ich die Wahrheit darstelle. Ich denke, als Künstler, das ist die Aufgabe, das ist die Verantwortung, die Wahrheit zu sagen. Ich mache meine Filme in meiner Busche, die sind nicht wirklich unterhaltsam. Das ist diese nicht Komödien, wo man denkt, wie toll, ein Typ hat seine, irgendjemand ist in den Kopf geschossen. Das ist so lustig. Meine Filme sind, in meiner Busche sind nicht in dieser Art gemacht. Die sind mehr mit der Wahrheit, mit der Schock und die Ekelhaftigkeit und die, die Nachfolge von Gewalt. So. Für mich selbst, ich denke, solange ich die Wahrheit sage, das ist meine Aufgabe, das ist der Ziel für mich, Kunst zu machen.
Klar, verstehe. Ja, vorhin hast du kurz erzählt, du kamst gerade aus Amerika und eben dann auch Montreal bist du gewesen, hast im Frühjahr jetzt einen Kurzfilm geschossen. Kannst du mal kurz erzählen, was das ist, worum es da geht?
Das ist ein Kurzfilm, es heißt I Love You. Es ist mit deutschen Schauspielern gedreht, aber auf Englisch. Es geht um ein Ehepaar, die Frau ist Franzosin, der Mann ist Deutscher. Und in die Ehe, die sprechen Englisch zusammen. Die haben gedacht, dann ist alles eben. So, es geht um die Trennung von dieser Ehe. Der Typ könnte es nicht verkraften und die Frau könnte es nicht in dieser Ehe weiter zu verkraften. So, es geht um diese Ehetrennung. Und es ist ganz hart und ganz dramatisch. Und wie die meisten Bodhi Giovinazzo-Filme, es ist nicht schön am Ende.
Okay, wann können wir den sehen?
Das kommt ins Kino, glaube ich, im Herbst, im Oktober, November. Es ist ein Teil von einem Anthologiefilm. Es gibt 6 verschiedene Regisseuren. Wir alle haben einen kurzen Beitrag gemacht. Der Film heißt insgesamt The Theater Bazaar.
Okay. Ah, da gibt's doch Theater Bizarre, da gibt's doch irgendwie in Amerika auch eins, das so heißt und wenn es berühmt ist, oder?
Nein, es gibt eine, wie sagt man, Amusement Park oder eine Geisterhaus. Es gibt ein Geisterhaus, das heißt Theater Bizarre, aber das ist ein Film, es hat nichts zu tun mit dem Geisterhaus.
Nee, ich mir irgendwie dachte ich mir, ja, das kenne ich doch. Ah genau, das ist so ein Amusement Park, okay.
Ja, also Geisterhaus, okay. Das ist nicht wirklich ein Park, aber...
Okay, verstehe.
Detroit oder was? Ich weiß nicht wo.
Detroit, naja, kann man ja mal nachgucken irgendwann. Genau, und unten Buch kommt dann auch noch demnächst. Also genau, um das mal irgendwie ein bisschen Werbung zu machen. Deine Bücher werden hier in Berlin vom Pulpmaster, Frank Nowatzki, kennt man ja, sind eigentlich alle da zu bekommen, glaube ich, soweit ich mich erinnere. Und jetzt ist auf der Website auch wieder Neues angekündigt. Was ist das? Worum geht's? Wann können wir das lesen?
Das, glaube ich, kommt im Frühjahr, im nächsten Frühjahr heraus, denn es heißt Piss in der Wind. Und das ist eine psychologische Liebesgeschichte mit ein bisschen Krimi-Elemente.
Okay. Ja, prima. Genau, was war dann noch? Was wollte ich wissen? Ach so, ja genau, Deutschland und Amerika. Ah, genau. Wir waren vorhin ja in Berlin, haben wir kurz schon angesprochen. Du hast gesagt, du liebst die Stadt sehr, bist seit 98 hier. Warum? Was gefällt dir? Was ist so schön?
Es gibt eine bestimmte Freiheit hier, die wir in Amerika nicht mehr haben. Und zwar, man könnte machen, was immer man will hier, solange es nicht ein anderer schadet. Schädet? Schädet? Schädet. Hurts. As long as you don't hurt, it's schädigt. Solange es man nicht geschädigt wird, kann man machen, was immer man will. Und ich finde, das ist klasse. Und das ist die deutsche Kultur für mich als Amerikaner, ist nicht fremd. Ich bin mich hier komplett wohl. Zum Beispiel, wenn ich in Frankreich besuche, diese französische Kultur ist exotisch für mich. Es ist zu anders. Es ist, ich weiß es nicht. Ich denke, es gibt so viele Deutsche in Amerika. Und Amerika ist von den Deutschen besiedelt. So, wir haben eine ähnliche Kultur. So, für mich ist Berlin wie ein Zuhause. Als ich erstmal Berlin besucht habe, war ich sofort zu Hause.
Oh, wow, ja. Du hast irgendwann mal gesagt, ich glaube, vor Jahren, als wir mal miteinander gesprochen haben, als du nach Berlin kamst, das erste Mal, da hätte dich die Stadt an New York in den 70ern erinnert. Also ist das noch immer so? Ich meine, jetzt bist du ja lang genug hier. Die Stadt hat sich schwer verändert. Wo siehst du, oder siehst du noch Parallelen?
Ja, immer noch. Aber New York jetzt ist zu anders. New York hat sich so sehr geändert. New York ist nur für die Reichen. Die Miete in New York ist zu hoch, alles. New York ist zu teuer für normale Leute. Was die normalen Künstler und Musiker in New York gemacht haben, ist nach Brooklyn, nach Queens, nach der Bronx, die sind alle vertrieben worden. Und das ist deswegen Giuliani und die Mietterrorung und alles.
Ja, stimmt. Ich habe mal gehört, dass sie da dieses Cabaret-Law wieder aufleben lassen wollen. Also diese Tanzverbot-Geschichte aus den 20er Jahren. Ist es wirklich so spießig jetzt geworden?
Ja, es ist schwierig zu sagen, spießig. Ich könnte ja sagen, aber ich denke, es liegt bei den Kosten. New York kostet einfach zu viel. Normale Leute mit einem normalen Job, man könnte das nicht leisten. Nicht wie hier. Hier kann man ein gutes Leben führen mit nicht so viel Geld.
Ja, stimmt. Kann ich selbst bestätigen. Ja, also das
in New York
schon.
Könntest du das nicht machen.
Okay. Ja, und du sagst, jetzt wirst du gerne mal mehr in Amerika arbeiten. Das wird dann eben, liegt ja auf der Hand, als Filmemacher eher Los Angeles werden. Gibt es Angebote, hast du Pläne?
Nein, es ist ganz schwierig. Ich mache in Amerika oder auf Englisch mache ich meine eigene Firma. So, das ist keine Auftragsarbeit. So, das heißt, ich muss die Finanzierung finden und von Anfang an anfangen. Zum Beispiel hier. Die Maschine ist schon in Bewegung. Das heißt, die machen diese Filme ständig, regelmäßig. So, ich bin ein Teil von der Maschine und ich könnte ein- oder austreten. Die Maschine geht, egal ob ich da bin oder nicht. Denn in Amerika, es gibt keine Maschine. Die Maschine muss von Anfang an gemacht werden.
Also du bist der Motor und Karosserie und alles, was dazugehört.
Es ist wie, wenn man eine Fabrik aufbaut. Die Fabrik hat nichts. Wir haben nur die Basis. Aber hier in Deutschland, die Fabrik ist schon mal gebaut. Und ich muss nur die Fabrik besuchen und arbeiten innerhalb dieser Fabrik. In Amerika, es gibt keine Fabrik. Ich muss von Anfang an die erste Backstein legen.
Ja, und nochmal, gibt es schon Pläne für Amerika, irgendwelche Projekte?
Ich habe eine erotische Thriller, das super amerikanisch ist. Die Geschichte ist eine amerikanische Geschichte. Und das würde ich gerne in die nächste Jahr drehen. Mit meinem Produzent von Cracktown. Und wir suchen nach einer Verleih. Und wir suchen auch nach einem deutschen Partner, einer französischen Partner. Mhm. Wir haben gute Chance. Für mich, dieser Film ist ein bisschen kommerzieller als meine anderen Filme.
Also mit größerem Budget dann auch.
Ja, auf jeden Fall. Und die Geschichte ist eine klassische amerikanische Krimi-Geschichte. Und zwar Eine Frau ist in einer Ehe mit einem reichen alten Mann. Sie ist nicht glücklich, sie liebt ihn nicht mehr, sie hat ihn nie geliebt und sie will raus. Mhm. Und die Liebhaber von ihr, die wollen sie nicht helfen. So es gibt eine Gärtnerin auf die Anwesen. Und die Gärtnerin ist heiß auf die Ehefrau. Sie weiß das. So sie tut so, als ob sie lesbisch ist und sie hat eine Affäre mit dieser Gärtnerin und sie machen einen Plan, der Ehemann zu töten. Und sie würden das so tun, als ob es eine Einbrecher gibt und er ist während der Tat getötet. Mhm. Und natürlich alles schief geht. natürlich alles geht schief. Und es hat eine gute Überraschung am Ende.
Schön, schön. Okay. Gerade war mir noch was eingefallen. Amerika. Deutschland. Ach so, ja, und hier Tatort, Fernsehen, irgendwas in der Richtung. Steht da was an?
Hoffentlich nächstes Jahr. Dieses Jahr nicht, aber vielleicht im Frühjahr mag ich einen Tatort oder Polizeiruf oder ein ZDF-Krimi oder was Gutes. Ja, ich hoffe. Ich mag es hier zu arbeiten. Es gefällt mir sehr, die deutsche Krimis zu machen.
Ah ja, doch, da ist mir noch eingefallen. Irgendwann hieß es mal, dass dein Buch Potsdamer Platz auch optioniert wurde oder irgendwie verfilmt werden sollte. Das ist auch schon ein paar Jahre her, als das Gerücht umging. Yeah. Was ist dran?
Jedes Jahr. Die erobern wieder die Optionrechte. Und so vielleicht am Ende dieses Jahr oder nächstes Jahr, ich weiß es nicht. Die Option geht noch ein Jahr. So Tony Scott hat die Rechte für ein Jahr noch.
Okay. Ist das nicht so ein gängiges Politikum in Hollywood? Ich optioniere mal einfach spannende Themen und dass es kein anderer macht? Oder was steckt dahinter?
Das auch. Die machen eine Option auf alles. Es ist billig, eine Option auszunehmen.
Wie hoch ist denn eine Option?
Option könnte $500 sein oder $50,000 sein. Es ist, normalerweise ist es auf die niedrige Seite.
Okay. Dann geht es wirklich einfach nur, ich sichere mir das mal. Mal gucken, was passiert. Vielleicht mache ich das dieses Jahr.
Ah. Ja.
Okay. Optionierst du auch?
Nein, ich habe kein Geld dafür. Und ich schreibe selbst. Ich schreibe meinen eigenen Stoff.
Ja, klar. Wow, jetzt wird es aber langsam kalt hier. Wind kommt auf. Naja, der Berliner Sommer. So ist er. Ja, nö, ach, da haben wir noch das meiste schon irgendwie abgeklappert. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Willst du noch irgendwas Besonderes sagen?
Nein, nicht wirklich. Ich denke, wir haben alles gesagt.
Ja, eben. Dann?
Aber du musst mein Deutsch korrigieren, bestimmt.
Ach, Quatsch.
Ich habe viel falsch gesagt.
Nee, das ist...
Das Problem ist, wir bringen so viele Zeit in Amerika. Meine Frau und ich, wir haben eine Abmachung gemacht, und zwar... In Deutschland, wir sprechen nur Deutsch miteinander, aber in Amerika, wir sprechen nur Englisch miteinander. Leider ist ihre Englisch so viel besser als mein Deutsch. Ihr Englisch hat sich viel verbessert, mein Deutsch hat sich verschlechtert.
Naja, aber klar, ich meine, in dem Land, in dem man ist, sollte man die Sprache sprechen.
Ja, sie hat vollkommen recht.
Naja. Und ja, Umzug, habt ihr darüber nachgedacht, wenn sie jetzt dann doch sagt, gut, lass uns Berlin alle Zelte abbauen und nach Amerika gehen?
Nein, nur als Besuchsort ist Amerika für mich prima. Ich liebe es da, es ist toll. Wenn ich da bin, bin ich Amerikaner, aber als Wohnsitz nie. Wir bleiben hier.
Prima. Ja, schönes Schlusswort.
Wir haben darüber gesprochen, meine Frau und ich. Wir haben das beide gesagt.
Nee. Ja, prima. Dann danke ich dir und ja, auf in 3 Jahren oder so nochmal. Ne? Okay, tschüss.